Liebe Geschwister, die neue Perikopenordnung hat den bisherigen Predigttext in der fünften Lesereihe zum ersten Advent, der Lobgesang des Zacharias, rausgenommen und dafür einen Text vom Buß- und Bettag hierher gesetzt. Eine Lesung aus Offenbarung 3, das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und das wäre es wert, einmal genauer zu besehen, weil Laodicea war damals eine Stadt, die viele Ähnlichkeiten hat mit Jena heute. Und da gibt es viele interessante Beobachtungen, die einem bekannt vorkommen. Aber das heben wir uns einmal auf für den dritten Advent, wo es um die Buße in besonderer Weise geht. Und wir nehmen mal nur einen Vers aus diesem Sendschreiben heraus, der uns auf den Advent einstimmen möchte. Sie haben den ganzen Text auf den Blättern, aber ich will jetzt noch mal zwei Verse davon lesen. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Liebe Geschwister, Advent und Weihnachten stehen vor der Tür, eine Zeit des Schenkens, des Begegnens, wo man sich aufmacht, andere zu besuchen, sich Zeit zu nehmen, Zeit mit anderen zu verbringen. Ein schöner Brauch, aber manch einer kann sicher auch ein Lied davon singen, wie es einem ergeht, wenn der Besuch gar nicht so sehr willkommen ist. So zum Beispiel weiß ein Lied davon zu singen, die Ring-Familie, und wir hören mal hinein.
Am Sonntag kam zum Kaffee unsere Tante Liselott. Sie hatte sich am Telefon schon vorher angedroht, doch der Papa rief:
Oh nein, das darf doch wohl nicht sein. Wenn sie nicht so spendabel wäre, dann ließ ich sie nicht rein.
Später bei Kaffee und Kuchen sprach zu ihr der kleine Tom: Der Papa war ganz böse, weil du uns besuchen kommst. Doch wenn er was von dir kriegt, wirst du nicht nach Haus geschickt. Da wär die Mama fast an einem Sahnehorn erstickt.
Peinlich, aber wahr, peinlich, aber wahr. Was Kinder sagen, ist oft peinlich, aber wahr. Peinlich, aber wahr, peinlich, aber wahr.
Wahr, dass uns nicht jeder Besuch in gleicher Weise herzlich willkommen ist. Woran das wohl liegen mag? An uns? An der Chemie zwischen uns und dem Besuch? Vielleicht liegt es auch an dem Besuch, dass der halt so anders ist, so wie er nicht sein sollte. Denn wir kennen die ja auch, die Besuche, die Menschen, die ganz unterschiedlicher Art sind. Und wie es einem dann auch so ergeht, wenn die zu Besuch kommen, da sind zum einen, ich will mal so ein paar Besuchstypen mal aufschildern hier auf Fächern, ich will sie mal nennen, die Dementoren. Das ist die aus der Sprache von Harry Potter entnommen. Menschen, die alle Lebensenergie von uns aussaugen und von uns auf- und aussaugen, die einen negativen Geist verbreiten, sodass wir uns immer schlecht fühlen, wo wir das Gefühl haben, ich werde immer leerer, die uns mit versteckten Vorwürfen bombardieren und eine Angst, eine Unruhe verbreiten oder uns das Gefühl geben, uns ständig gegen sie zur Wehr setzen zu müssen. Und das fordert Kraft, das laugt aus, das drückt uns zu Boden. Oder andere Typ von Besuchern, das sind die Schlaftabletten. Die haben nichts Neues zu berichten, aber das Alte, das wiederholen sie genüsslich zum 100. Mal. Die wirklich interessanten Lebensfragen, die natürlich jeder Mensch hat, auch die Menschen haben, aber die erzählen sie nicht, die bleiben in den hintersten Kämmerchen verborgen. Stattdessen wird die neueste Anschaffung der Briefmarkensammlung minutiös ausgewalzt. Ja, oder es sind auch die Menschen, die schon ein bisschen angenehmer sind, die finden wir sehr interessant, weil sie charmant sind, weil sie etwas in uns auslösen, einen Reiz ausüben, der uns nicht lange überlegen lässt, wenn sie vor der Tür stehen. Und wir sagen, ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Oder da sind auch die Menschen, die finden wir auch sehr interessant, weil sie zwar nicht so sehr in unseren Gefühlen etwas auslösen, aber dafür in unserer Seele. Da fragen wir nicht lange, ob der Gast uns gelegen kommt oder nicht, da, ob wir Zeit haben, ob es uns passt oder nicht, sondern wir lassen alles stehen und liegen, öffnen die Tür weit. Wunderbar, dass du da bist. Komm rein. Ich freue mich. Ja, das sind dann so Menschen, wo man nicht lange überlegt, weil das Menschen sind, wo unsere Seele aufatmet. Die kreisen nicht um sich selbst, sondern sind uns unaufdringlich zugewandt, interessieren sich für uns, ermutigen uns zu erzählen, wie es uns geht. Und während wir erzählen, hören sie aufmerksam zu, so dass sich beim Erzählen in uns etwas verändert. Und wenn sie dann von sich erzählen, nehmen sie uns mit hinein in eine ganz andere Welt, die uns fasziniert. Es tut sich uns ein Reich auf, für dessen Wirklichkeit wir vielleicht gar keinen Sensus hatten bisher, wir blind waren, aber jetzt auf einmal öffnet sich da etwas und Hoffnung erblüht vor unserem inneren Auge. Und wenn sie erzählen, kommen immer auch unterschwellig so Pfeile der Wertschätzung, der Bewunderung, der Gewissheit, dass in uns noch mehr steckt, als wir ahnen oder bisher praktizieren, zum Vorschein. Wenn sie erzählen, werden meine Berge von Problemen zu Hügeln in der Landschaft. Worte, die etwas in meiner Seele verändern. Kennen Sie solche Menschen? Ich kenne eine solche Frau aus meiner früheren Gemeinde und schätze sie sehr. Mit Silke waren wir auch letztlich wieder mal einen Abend dort zu Besuch gewesen. Aber neulich, da hat sie angerufen und es war mir dann einfach zu viel. So mitten im Alltag Stress. Ich nahm das Telefon, drückte sie meiner Tochter in der Hand hier, unterhalte ich mal ein bisschen mit der netten Frau und machte meine Arbeit weiter. Und als ich dann nach einer halben Stunde am Kinderzimmer vorbeikam, hörte ich, die reden ja immer noch, oh Mann, hatte ich ein schlechtes Gewissen, bin rein, sage, oh, das hast du ganz toll gemacht, schön, aber komm, ich erlöse dich mal wieder, gib mal her, ich beende das jetzt. Und sie sagte, Papa, mach dich fort, wir unterhalten uns gerade so schön, du störst hier. Na, hoppla, dachte ich, was ist denn hier passiert? Was findet dieser junge Mensch so interessant an dieser über 90-jährigen Frau, die nur in ihrer Bude sitzt? Aber da fiel mir ein, eine Begegnung vor 15 Jahren mit demselben Menschen, damals in unserer Gemeinde, wo eine Konfirmandenmutter, die sich viel mit Esoterik beschäftigt hatte, überlegte, ob sie sich taufen lassen möchte. Und ich fragte sie ja, was würde sie denn reizen, daran sich taufen zu lassen? Und da sagte sie, dass ich einmal so werde wie diese Frau. Sie strahlt etwas Heiliges, etwas Göttliches aus. In ihrer Nähe ahnt man, dass es einen Gott geben muss. Das klang schon so ein bisschen esoterisch, aber ich bin das nochmal genauer durchgegangen. Tatsächlich, was war es denn gewesen, was diesen Eindruck vermittelt hat? Es war eine Frau, die man nie schlecht, zumindest in der Öffentlichkeit, was sonst so hinter verborgenen Türen habe ich nicht mitbekommen, aber in der Öffentlichkeit, in der Gemeinde, wo wir zusammen waren, nie etwas Schlechtes über andere geredet hat. Selbst wenn sie von ihren Kriegs- und Verfolgungserfahrungen als Jüdin im Dritten Reich berichtete, spürte man, das Leid wird hier nicht anderen nachgetragen, sondern es ist verarbeitet, es ist auch vergeben. Immer wieder ist der Dank zu hören und kein Klagen. Ein Mensch, der seine eigenen Probleme an Gott abgegeben hat und das immer wieder auch versteht, neu abzugeben und dann offen interessiert für andere und ihre Probleme zu sein. Auch jemand, der es verstand, Kritik in guter Weise zu verpacken. Und als jemand, der sich für seine Gemeinde engagiert und verantwortlich wusste, gab es so manche Punkte, die sie dem neuen Pfarrer als Berufsanfänger auch zu sagen hatte, aber in einer guten Art und Weise. Ja, jetzt verstand ich, warum so ein junger Mensch aus einer ganz anderen Lebenswelt das durchaus faszinierend finden konnte, sich durchaus lange mit solch einem Menschen zu unterhalten. Warum? Weil es einfach meiner Seele gut tut. Von diesem Beispiel ausgehend fällt es jetzt mir nicht so schwer, auf den Advent und die Ankunft Christi zu sprechen zu kommen. Und für uns ist das vielleicht alles reine Rhetorik. Gott steht vor der Tür und klopft an, wie es hier im Predigtext heißt. Wollen wir ihn reinlassen? So kennen wir es vom Karneval, wenn das Prinzenpaar vor der Tür steht oder zu Weihnachten, wenn der Weihnachtsmann vor der Tür steht. Und klar, das sind ja reine rhetorische Fragen. Gar keine Frage, natürlich sollen sie reinkommen. Auch als Christ sagen wir das manchmal so ganz rhetorisch, natürlich. Ja mit Gottes Hilfe, bei der Konfirmation zum Beispiel, Ja zu Gott, so wahr mir Gott helfe. Aber meinen wir das auch ehrlich? Sind wir uns der Tragweite dessen bewusst? Am Mittwoch haben wir wieder den Glaubenskurs Christ werden, Christ bleiben abgeschlossen. Und für die, die dabei waren, schön, dass heute auch so viele wieder hier sind. Für viele war das keine rhetorische Frage, ganz im Gegenteil. Die haben wirklich spannende Fragen, Zweifel, Bedenken, wo wir am Mittwoch noch mal eine Stunde lang mit Jörg und den Mitarbeitern dabei waren, Fragen zu beantworten, Ängste zu nehmen, Mut zu machen, angesichts des Bildes vom anklopfenden Jesus, die Tür des Lebens zu öffnen, sich Gott anzuvertrauen, seinen Lebensweg im Glauben zu gehen. Ich denke, so manche Fragen, die da geäußert wurden und für Einzelne auch heute immer noch im Raum stehen, so manche Frage sitzt auch noch tief im Herzen von vielen, vielen Christen. Kann ich mich Gott wirklich anvertrauen? Was wird dann mit meinen Lebensplänen? Muss ich dann aufhören, mein eigenes Leben zu leben? Und komme ich nicht selbst dann zu kurz, weil Gott mich nur noch für seine Sache und seine Ziele gebrauchen will? Oder auch die Frage, vielleicht ist das ja alles auch nur Einbildung. Gott, gibt es den überhaupt? Ich bin so ein bisschen kirchlich wohltätig und kirchlich engagiert. Ja, da mache ich nichts verkehrt. Ganz im Gegenteil, ist sogar gut fürs Image. Aber so richtig dran glauben, das ist mir vielleicht doch ein bisschen zu vage, zu suspekt. Nachher falle ich nur auf einen Irrtum rein, auf einen Scharlatan. Was, wenn Religion und Glaube ihre Wurzeln reinen psychologischen Hintergründen haben, um die menschliche Sehnsucht nach Vollkommenheit oder Angenommensein zu befriedigen? Oder wenn die Wurzeln in soziologischen Hintergründen zu suchen sind, man erfindet oder erwählt einen Führer, der für Ordnung in einem Verbund sorgt und entscheidet sich, dessen Autorität auch nie zu hinterfragen, weil sonst der Zusammenhalt der Gemeinschaft gefährdet ist. Das sind so Fragen, die auch gekommen sind in den letzten Wochen. Gewiss, jede Religion hat psychologische oder auch soziologische Facetten in sich und trotzdem ist meine Beziehung zu Jesus Christus in ihrem Kern nicht mit Psychologie oder Soziologie hinreichend zu erklären. So wie man eine Partnerschaft auch sehr gut rein soziologisch oder psychologisch erklären könnte mit dem Verlangen nach Arbeitsteilung oder dem Ausleben seiner Triebe. Aber das alles ist nicht der eigentliche Grund, weshalb ich gerade mit diesem Partner zusammenlebe. Da spielt durchaus vieles mit rein, aber das sind Nebenaspekte. Hauptgrund ist die Liebe zu diesem Menschen. Wir haben das in den letzten Wochen im Glaubenskurs erlebt. All das und noch mehr Fragen können sein, die uns bewegen und Bedenken verursachen, wenn wir hören, dass Jesus bei uns anklopft. Warum habe ich das jetzt alles so ausführlich erzählt? Wir sind doch gar nicht hier beim Glaubenskurs für Taufanwärter. Wir sind doch gestandene Christen im Gottesdienst. Ganz einfach, weil, wie gesagt, denke ich, so manche Frage, die da geäußert wurde, sitzt auch tief im Herzen von vielen, vielen Christen. Und diese Fragen bestimmen dann auch unsere Antwort auf Jesu Anklopfen. Unsere Antwort nicht, ob wir Jesus die Tür auftun. Wenn wir Christen sind, haben wir das irgendwie schon getan. Aber doch, wie weit wir die Tür auftun. Wie weit darf Jesus in mein Leben rein? Ins Treppenhaus, in die Garderobe, darf der schon mal rein. Okay, die gute Stube auch noch. Da ist alles aufgeräumt, da ist alles ordentlich. So auf eine Tasse Kaffee für eine Stunde. Aber dann bitte, Jesus, kannst du auch wieder gehen. Kümmere dich um die böse Welt da draußen und lass mich in Ruhe. Und Jesus sagt, ja, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und ich denke, das ist die konkrete Frage, wie weit bin ich bereit, ihm die Tür aufzumachen? Die Antwort hängt zum einen davon ab, ob ich das Klopfen an der Tür überhaupt gehört habe, an der Herzenstür. Das Klopfen ist das untrügliche Zeichen, da ist jemand. Der Ton ist nicht einfach Erfindung, da muss jemand sein, sonst wäre der Ton nicht da. Das bilde ich mir nicht ein. Wann haben wir das letzte Mal das Klopfen Jesu an unserer Herzenstür gehört? Für meinen Glauben ist das elementar, hin und wieder dieses Klopfen zu hören. Wenn das nicht der Fall ist, bleibt mein Glaube ein Stochern im Dunkeln, ein Vermuten, ein Glaube im Sinne von, ich bin mir da nicht so sicher, ob da überhaupt was dran ist. Ich muss hören, wie er anklopft. Ich kann mir Mühe geben zu hören, aber ich kann das auch nicht befehlen, ich kann es auch nicht dirigieren und steuern. Entweder ist Gott Wirklichkeit, die von außen kommt und die von außen an meine Tür klopft, oder er ist vielleicht nur Einbildung. Da kann ich nichts weiter tun, als Advent zu spielen, zu warten und zu hören. Das hatten wir auch beim Glaubenskurs, dass manche sagten, das kann ich nicht glauben. Für mich gibt es keinen Gott. Und dann musste ich sagen, mehr können wir jetzt hier nicht machen. Geh deinen Weg weiter und höre. Und wenn das dann geschieht, wenn du hörst, wie er bei dir anklopft, wie er untrüglich vor deiner Tür steht, dann komm wieder, dass wir hier weitergehen können. Auch wenn es um das tiefere Wachsen im Glauben geht, brauchen wir auch dieselbe Erfahrung, dass Gott wieder ganz neu bei uns anklopft. Wenn er bei uns in der guten Stube sitzt und ich ihn nach dem Kaffee dann zur Garderobe begleiten will und er steht auf und geht einfach zur falschen Tür. Hier ist nicht die Garderobe, hier ist das Schlafzimmer, hier ist die Küche, hier ist das Arbeitszimmer. Ja, kann ich da mal rein? Und dann fängt es an zu klopfen in meinem Herzen. Oh Gott, bloß das nicht. Erspare mir diese Blamage. Wenn du siehst, wie ungesund ich mich ernähre, wenn du siehst, mit welchen Praktiken ich mein Geld verdiene, wenn du siehst, wer alles in meinem Schlafzimmer ist, das ist ja alles nur peinlich. Und Jesu Antwort klingt wie in dem Lied am Anfang, ja, peinlich, aber wahr. So ist es, so ist dein Leben. Stehe dazu und lass mich hinein. Ja, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Stunde der Wahrheit kommt, nicht nur über mich und die versteckten Seiten meines Lebens, sondern die Wahrheit darüber, wer Gott für mich wirklich ist. Wer ist Jesus für mich? Habe ich Vertrauen zu ihm? Traue ich ihm zu, dass er mein Heil will? Oder unterstelle ich ihm, dass er mich nur fertig machen will mit meinem Leben? Wer ist Jesus für mich? Ein Dementor, der den letzten Rest von Lebensfreude aus mich rauspressen will? Oder eine Schlaftablette, die alle interessanten Seiten des Lebens verbietet, sobald ich den Weg mit ihm gehe? Wer ist Jesus für mich? Das hängt zum einen davon ab, ob und wie oft ich das Klopfen im Leben gehört habe. Und zum zweiten wird es davon abhängen, welche Erfahrungen ich mit ihm im Treppenhaus, in der Garderobe, in einer guten Stube gemacht habe. Diese ersten zarten Begegnungen entscheiden darüber, wie ich ihn erlebt habe, wie er auf mich wirkt und ob ich ihm noch weiter vertraue. Ist er jemand, wie der Besuch, den ich am Anfang beschrieben habe, eine Person, in deren Nähe die Seele aufatmet? Ist er jemand, wo ich die Nähe Gottes spüre, wo ich mich frei fühle, auch von dem zu erzählen, was mir auf dem Herzen liegt, mir wirklich auf dem Herzen liegt, wo ich fasziniert zuhöre, wenn er mich mitnimmt in seine Welt und ich spüre, irgendwie gehöre ich dahin, da will ich auch dabei sein, da will ich mitmachen, wo ich spüre, hier wird meine Seele heil, hier werden die Verwundungen meines Lebens verarztet. Wenn ich Jesus so kennen und lieben gelernt habe, werde ich keine Scheu haben, auch die Küchentür meines Lebens zu öffnen, auch die Schlafzimmertür, auch den Hobbykeller. Wenn wir alle Räume durchschritten haben, klopft Jesus nochmal an unsere Wohnzimmertür an und fragt, können wir uns nochmal da hinsetzen und ein ganz besonderes Erlebnis teilen? Mich verlangt von ganzem Herzen, gerade mit dir, das Abendmahl zu feiern. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Abendmahl heißt, Jesus hat alle Räume meines Lebens durchschritten. Er kennt mich durch und durch und sagt, für dich bin ich bereit zu sterben. Bist du bereit, für mich zu leben? Jesus, die Tür zu meinem Leben öffnen, ist der erste Schritt Sein Ziel jedoch ist mehr, eine Lebensgemeinschaft. Eine Lebensgemeinschaft, die zum Sterben für den anderen bereit ist. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Das ist ein längerer Weg, wo Gott immer wieder anklopft. Darf ich reinkommen? Auch in das Zimmer? Auch in das Zimmer? Können wir das Mahl miteinander halten und dann ausdrücken, was wir füreinander fühlen, vertrauen und glauben? Das ist ein Prozess. Und manchen Menschen kann man abspüren, dass sie in diesem Prozess dynamisch voranschreiten und Jesus so eine enge Mahl- und Lebensgemeinschaft mit ihnen eingegangen ist. Und man spürt es, wenn ich in deren Nähe bin, bin ich dem lebendigen Gott ein Stück näher als anderswo. Der Predigttext bleibt eine lebenslange Anfrage an jeden von uns in jeder Etappe unseres Glaubensweges. Ob wir ganz am Anfang vor der Frage stehen, lasse ich mich taufen, oder auch wenn ich auf der Schwelle zum ewigen Leben stehe. Immer wieder gilt, dass Jesus vor uns steht und fragt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Amen.